Nimmst du den Massagegürtel mit oder gönnst du dir ein Happy End?
Du, ich nehme jetzt auf.
Ach so.
Das war.
Du fährst nachher noch nach Hamburg und hast überlegt, ob du unseren Massagegürtel mitnimmst für deinen Nacken. Ne?
Genau, Nackenverspannung.
Und dann habe ich gesagt, du kannst auch auf die Reeperbahn gehen und dir auch eine Massage gönnen.
Aber ich finde das anders. Schön, wenn die Frau sowas sagt. Ich finde, das spricht über viel Vertrauen in der Beziehung, in der Ehe.
Ja, aber das war jetzt ein schlechter Scherz. Das müsste man vielleicht auch.
Ich dachte, ich habe das jetzt wieder für ernst genommen.
Ja, genau. Wobei, ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch, ich habe, glaube ich, mal irgendwann ganz am Anfang, als wir diesen Podcast gestartet haben, angekreuzt, dass wir auch explizite Wörter benutzen, weil ich dachte, na, vielleicht sagt man doch mal irgendwann Fuck oder Scheiße oder ich weiß nicht. Und genau, und jetzt steht das immer so drin und ich habe aber gemerkt,
machen wir eigentlich gar nicht,
beziehungsweise man macht das bei Podcasts, die sich irgendwie mit ganz anderen Themen beschäftigen als wir.
Ja.
Also eine Kernsanierung hat gar nicht so eine explizite Ausdrucksweise wie ein Podcast, der über Aufklärung und Sexualität geht oder so.
Aber jetzt hast du das Wort Happy End gesagt.
Ja, wow. Es ist anders, als sie denken. Genau.
Ja,
willkommen.
Komm, wir legen mal los.
Willkommen im Februar. Ah, Jens,
wir haben was vergessen. Ja, Mist, wir haben doch jetzt immer dieses, wie Intro. Wir das immer machen.
Ich brauche den Zettel.
Wo ist der?
Warte, ich hole ihn schnell. Mach du mal unauffällig eine Überbrückung.
Oh Mann. Ich habe das im Computer. Wo hast du das denn?
Du hast es doch auch ausgedruckt.
Nein, das habe ich zerrissen und weggeschmissen.
Oh nein!
Ja, bring mal bitte meinen Laptop, bitte.
Oh, aber wie lesen wir das?
Das fängt ja wieder super an hier, ey. Oh, alter Mann, sind wir gut organisiert. Oh, kann das jetzt hier mal aufgeschlagen werden?
Das kommt, weil dein Rechner so voll ist. Du musst den auch mal aufräumen, dein Rechner.
Mein Rechner aufräumen ist fast wie eine Kernsanierung.
Das stimmt allerdings. Ich würde sagen, du fängst an, weil du kannst das immer ganz
gut. Und denk daran, du musst das so vorlesen, dass man das Gefühl hat, es ist improvisiert. Man merkt gar nicht, dass es vorgelesen ist. Das ist der Witz dabei.
Weißt du? Okay, gut. Fang mal an.
Okay. Unser Abenteuer ist die Sanierung eines alten Fachwerkhauses. Wir haben keine Millionen auf dem Konto, aber gute Nerven.
Wir sind naiv, aber nicht blöd. Also meistens nicht blöd.
So viel ist schon mal sicher. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben.
Und die Fragen sind, wird sich der Lebenstraum in einen Albtraum verwandeln? Ob unsere Liebe das aushält? Tja, das werden wir alles sehen.
Kernsanierung.
Ein Podcast zu Paarung und Nestbau.
Mit Antje und Jens. Du hast bei der Liebe hattest du so einen Stotterer drin. Das fand ich irgendwie nicht schön.
Ja,
sagst du diesen Satz bitte nochmal?
Aber die Liebe stottert halt manchmal auch. Das ist so passiert. Das ist, wenn das Leben in den nächsten Gang schaltet, habe ich irgendwo letztens gelesen. Dann stottert das. Ja, eigentlich hatten wir ja besprochen, wir müssen gar nicht so viel diesmal selber erzählen, weil wir jetzt im Februar das Glück hatten, oder was heißt das Glück, es sind ein paar Dinge passiert und haben ein paar Reportageanteile.
Ja, das Glück ist gut, weil wir haben was festgestellt, wir haben gelernt, erstmal unser Haus muss versichert sein, das ist total wichtig.
Mhm. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon auch
erwähnt. Jetzt waren ja Stürme, einer hieß Nadja und einer, wie hieß dann der andere?
Vitali oder so? Nee,
Vitali, das ist
irgendwas mit Z oder so.
Echt jetzt?
Keine Ahnung, ich hab's vergessen.
Na, jedenfalls hat es einen Dachziegel, hat es runtergefegt auf die Straße. Hast du das überhaupt mitbekommen?
Bei uns?
Ja.
Echt jetzt?
Ja.
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Und es ist so, ich sehe nicht, wo der herkommt. Also ich sehe kein Loch im Dach, aber der ist von uns runtergeflogen.
Sicher?
Ganz sicher,
hat er was zerstört? Und wer hat dich angesprochen? Hast du es gesehen?
Ich
oder wie? Oder
gesehen,
was? Warum hast du mir denn nichts erzählt davon?
Habe ich vergessen. Der Dachziegel lag auf der Straße und hat nichts gemacht. Also ist nichts passiert. Aber es ist klar, wir müssen das Haus jetzt aber sichern, weil es ist jetzt unseres. Und da, wenn da was passiert und es jemand auf den Kopf fällt oder was weiß ich, die Vorderfront fällt ein oder irgendein Scheiß, dann müssen wir versichert sein. Und jetzt ist es so, wir müssen jetzt die Versicherung möglichst schnell übernehmen vom Vorbesitzer, damit das alles in geregelten Bahnen ist.
Ja, und da waren wir auch letztens bei einem Beratungsgespräch hier in Lötz. Uns wurde jemand empfohlen. Dürfen wir das sagen? Wir waren bei der Württembergischen.
Ja, wir kriegen wieder mal kein Geld dafür.
Nein, aber es war total nett und sehr erhellend für uns. Und ich würde mal sagen, wir lassen mal das Interview, was du mit dem Smartphone mitgeschnitten hast, mal hier laufen. Es war ja kein Interview, aber das Gespräch, was wir hatten.
Ja.
Sachen gesprochen.
Ja, okay. Weil wir immer zu spät dran sind. Also. Wir sind auch die Leute, die immer überall mit zwei Autos auftauchen, obwohl es immer noch alles eigentlich
wieder ist. Ja, weil wir immer 3 Minuten zu spät kommen.
Wow, furchtbar.
Na gut, aber wir haben es gepackt.
Genau, und wir sind auch seit dem 1. Februar, jetzt ist das Haus in unser Eigentum übergegangen.
Genau. Okay. Und manchmal stehen wir davor, gucken drauf und denken, Was haben wir getan?
Ja, ich bin jetzt schon des Öfteren mal bewusster durch die Straße gefahren.
Ja.
Und seitdem das sozusagen ein Thema ist, das ist schon...
Schon Schrotthaufen, ne?
Ist schon doll, ja.
Ja.
Naja, ich habe zwar Christoph noch schon lange nicht mehr gesehen, aber der wird mir, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, bestimmt auch berichten, was er so mit ihm erlebt hat.
Der Christoph Preuß.
Ja, wir waren zusammen zur Schule.
Ah, ja.
Ah, das ist immer interessant, wer hier immer wen aus welchem Kontext kennt, aber alle kennen immer am Ende alle.
Ja, so ein bisschen. Ja. Naja, der Christoph, wir waren auf dem Gymnasium zusammen in Termin. Er war damals hieß das Allgemeiner, ich war Musikklasse. Da wurde das noch ganz streng getrennt, 1989, 90. Da waren die Allgemeiner immer, eben die Allgemeiner und die Musiker waren die Musiker.
Ah.
Und als wir dann irgendwie kamen in unserer Generation, hat sich das geändert. Da hat sich das dann so ein bisschen zusammengefasst.
Was haben Sie denn für ein Instrument gespielt?
Klavier, Schlagzeug, Gitarre und Gesang.
Das ungefähr hätte ich jetzt auch so geraten.
so
ein Allrounder.
Genau.
Ein Entertainer.
Ja, wir mussten das machen. Also Klavier musste ich, da habe ich gehasst. Aber Schlagzeug habe ich sehr gerne gemacht. Mache ich heute.
Ja? In der Band dann? Oder?
Nee, das ist schon lange vorbei. Aber ich habe mal ein bisschen Unterricht gegeben und jetzt nur für mich.
Oh ja, ist auch schön. Ich wollte immer als Kind Schlagzeug lernen.
Aber du musstest Horn.
Meine Mutter hat gesagt, Schlagzeug ist zu laut. Aber ich glaube, mit dem Horn war ich jetzt am Ende
besorgt.
Nicht viel leiser. Genau. Ich habe hier einmal, da haben wir so ein bisschen was zusammengestellt. Auch so die Idee, die wir so insgesamt mal in der Zukunft vorhaben. Das ist, weiß nicht, ob das für eine Versicherung in irgendeiner Form relevant ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ne?
Erstmal nicht.
Also... Aber man kann kurz so zusammenfassen, wir wollen in der unteren Etage eine Vermietung machen und zwar irgendwas, was dieser Ort wirklich braucht. Also da geht es nicht in erster Linie um Geld, sondern es geht eher darum, da hinten ist ja der Kulturkonsum dran, wir wollen das gerne ergänzen. Zum Beispiel könnte das ein Laden sein mit regionalen Produkten, in dem man aber auch einen guten Kaffee trinken kann. Sowas fehlt nämlich in diesem Ort so. Ja, und daneben könnte man vielleicht ein Fremdenzimmer machen oder wie auch immer und darüber wollen wir wohnen.
Ja,
so, ne?
Schon klar.
Und hinten soll quasi eine Anbindung an den Kulturkonsum sein. Also das ist so ein bisschen, es gibt so einen Kulturauftrag, den wir uns selber gestellt
das,
haben.
Ne? Genau, das habe ich gehört, dass Sie da vorhaben, das eventuell durchzubrechen, dass man eine Verbindung hat. Das liegt ja auch nahe.
Genau. Hm.
So, und dann habe ich jetzt hier, ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form was bringt. Ich glaube, das ist einmal... Ist das der Beglaubigte, Unbeglaubigte? Also ich habe hier mehrere Fassungen von irgendwelchen Grundbucheinträgen. Und ich suche gerade, ob ich das von dem Herrn Dr. Schirmer habe, dieses Protokoll.
Ja, also das Haus ist ein Einzeldenkmal.
Das wird noch ein Thema sein.
Ja, genau, deswegen sage ich es auch extra. Und wir wollen das mit dem Denkmalschutz, also wir finden das auch gut, wir nehmen das auch ernst. Also wir wollen das schon wirklich, so weit es in unserer Macht steht, in unseren Möglichkeiten also tatsächlich in den Zustand von 1796 bringen. Aber es muss auch modern sein. Also wir müssen da auch wohnen können und man muss das auch gut nutzen.
Lebensqualität muss da sein.
Ja.
Ich verstehe das, na klar. Ich
finde das jetzt natürlich gerade nicht.
Was suchen Sie denn? Protokoll.
Das Protokoll von dem Denkmalschützer. Ich weiß nicht, ob wir das
brauchen. Brauchen wir nicht.
Okay, na dann.
Es gibt jetzt es wird jetzt passieren, dass der Kaufvertrag und wenn alles erledigt ist, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. entweder sie unterschreiben den Kaufvertrag und übernehmen. Oh, jetzt kommt der Kaffee.
Ja, es tut mir leid, hat keinen Moment gedauert.
Wir werden, wir werden gerade aufgenommen, stell dich mal vor.
Wie aufgenommen? Für den Podcast.
Wir nehmen hier gerade mit dem Handy.
Das ist Tina Hoffmann, unsere Büroleiterin und der Mittelpunkt des gesamten Büros.
Ja. Und bringt gerade tollen Cappuccino. Geil. Dankeschön.
Das ist
Dann ist es so, dass mit dem Kauf sozusagen, wenn beide Parteien sich einig sind, kann die Versicherung sofort übernommen werden. Mit dem Grundbucheintrag ist es dann zwingend. Und dann haben Sie 4 Wochen Zeit, diesen Vertrag zu kündigen. Also Sie werden erstmal Kunde.
Also müssen wir, ja,
ist so. Sie müssen, okay. Das ist eine Gebäudeversicherung darf nie einfach ohne Versicherungsschutz dastehen. Deswegen gibt es diese Regelung. Das Einzige, was man nicht beeinflussen kann, ist der Umfang einer Versicherung. Ja, es gibt dann halt Leute, die haben nur gegen Feuer versichert oder so ein Käse. Aber das ist eine andere Frage. Und Sie haben dann also mit dem Grundbucheintrag, den Sie der Versicherung melden müssen, ja, oder das macht dann vielleicht auch der Altbesitzer, je nachdem, wenn das dann nicht vergisst, so viel die Verträge zu ändern. Und dann werden Sie angeschrieben, herzlich willkommen, dass Sie bei uns Kunde sind, Sie haben jetzt 4 Wochen Zeit und dann sollten Sie diese 4 Wochen auch, oder wir gemeinsam sollten die nutzen.
Aber was ist, wenn jetzt was passiert in dieser Zwischenzeit?
Das ist genauso vorauszusagen wie das Wetter. Relativ schwer.
Kommt doch an, was passiert.
Ja.
Was sichert denn, ich muss mal ganz blöd fragen, was sichert denn diese Haus- und Grund... Nee, was sichert denn diese Gebäudeversicherung ab? Schäden am Gebäude?
Genau, also Blitzschlag, Feuer, Leitungswasser, Sturm, Implosion, Blitzschlag, Explosion, was haben wir noch? Leitungswasser, Sturm und Hagel. Also das ist sozusagen wirklich nur das Grundpaket. Wie soll ich das erklären?
Zum Glück ist der Blitz nicht bei uns eingeschlagen.
Nee. Und ich sage Ihnen auch, falls Sie sich wundern, ich habe am Sonntag bei Ihnen angerufen.
Ah,
da ist eine unbekannte Nummer, stimmt.
Genau.
Ja, das war ich. Und zwar wollte ich Sie fragen, weil ich ja wusste, dass Sie das nicht bei uns versichert haben, aber eben bei der Württembergischen. Oder war das Montag? Das war Montag.
Es war irgendwie Sonntag zu einer Zeit, wo ich dachte, nee, wenn das wirklich wichtig ist, spricht mir derjenige drauf.
Ja, wir waren Sonntag, war ja der Sturm und wir haben am Sonntag den ganzen Tag hier gesessen und haben Schäden bearbeitet. Das ist hier zum Beispiel nur allein der Schäden. Also insgesamt jetzt, glaube ich, 80 Schäden oder sowas bearbeitet.
Ach, hey, ja.
Das war schon toll.
Bei uns war nichts, ne? Toll.
Nee. Genau, und das war, und da habe ich gedacht, hey, rufst du mal an, nicht, dass sie sich nicht trauen. Vielleicht ist hoffentlich nichts passiert und dann kannst du ja mal kurz nachfragen. Aber das ist egal. Und ich habe mit dem Innendienst gesprochen, er hat gesagt, das Gebäude ist so, wie es ist, überhaupt nicht versicherbar. Kein Versicherer würde das jemals versichern. Also nicht gegen eine horrende Summe. Das ist für Sie nicht unbedingt schön, aber es gibt eine Lösung. Und zwar, in dem Moment, wo die Gebäudeversicherung übernommen wird, würden wir die kündigen und würden die sofort umbauen oder neu machen, eine sogenannte Feuerrohbau. Kennen Sie das?
Habe ich mal im Internet gelesen, du noch nicht. Ne? Ich habe wegen Versicherung habe ich mal so rumgelesen. Auch wenn man Bauherr ist, dass es da eben Versicherungen gibt.
Genau, es gibt eine Bauherrenhaftpflicht, es gibt eine Bauleistungsversicherung, es gibt eine Feuerrohrversicherung. Das mehr braucht man nicht erstmal.
Mhm.
Und je nachdem, was Sie für Kredite haben, natürlich müssten Sie sich noch gegen Tod absichern, aber das vielleicht haben Sie ja schon gemacht.
Machen wir noch. Noch haben wir keine.
Wir sind untotbar, aber okay.
Genau, noch haben wir keine Kredite drauf. Da erinnere ich dich dran, wenn du tot bist. Dann stehe ich an deinem Grab und sage, du bist untotbar. Ich hab's auf Band.
Ja, und dann wäre es so, dass wir, das ist jetzt leider, muss ich sagen, wie es ist, 24 Monate. Da habe ich natürlich gesagt, Leute, das ist nicht zu schaffen. Und dann sagt er, na gut, es gibt, man kann einen Antrag stellen, eine Erweiterung auf 36, aber dann, egal wie das Ding dann, wie weit es ist, wir wollen dann irgendwann Geld haben. Das lässt sich dann nicht vermeiden. Dann haben wir aber auch schon etwas, was
versicherbar ist.
Ne? Dann haben wir eine Substanz, dann haben wir vielleicht schon einen Grund, eine Entkernung und schon neue Leitung, neue Fenster vielleicht, steht der Rohbau, was auch immer. Das Schöne ist, eine Feuerrohbau ist eigentlich dafür gedacht, eigentlich für Rohbau.
Es ist ja ein
egal.
Weiteres.
Also für Rohbauten, die hochgezogen werden. Die wird automatisch zu einer Leitungswasserversicherung, sobald ein Dach drauf ist. Da werden auch andere Sachen, also andere Gefahren abgesichert, aber bis dahin ist es erstmal nur gegen Feuer versichert, außer Leitungswasser ist Frost nicht dabei, aber das ist erstmal eine andere Geschichte. Das nur für Sie zur Info. Das wäre tatsächlich die beste Variante. Das Schönste daran ist, die Feueroper kostet gar nichts.
Mhm. Ach, das wäre auch mal schön. So. An anderer Stelle werden wir es natürlich ausgeben, das Geld. Aber
ja, also die ist wirklich nicht umsonst, sondern nur kostenlos. Mhm. Und bedeutet im Prinzip, dass man einen Versicherungsvertrag, der ist auch bindend, abschließt und mit dem Tag der Fertigstellung oder eben dem Überschreiten dieser Fristen muss ein Beitrag gezahlt werden. Vorher nicht. Vorher kostet sie gar nichts.
Mhm. Aber was ist hier mit Haftpflicht und dieses Zeug?
Das läuft weiter.
Das wird nicht angefasst. Das bleibt, das brauchen sie.
Und wir brauchen ja dann nochmal die spezielle Absicherung für die Baumaßnahmen. Also
sie brauchen die Bauherrenhaftpflicht. Sie müssen sozusagen dafür sorgen, dass alles, was drumherum, also Anwohner, öffentliche Sachen, die da, kaputt gehen können.
Wege und so.
Wege, solche Sachen, genau. Oder eben auch Bauhelfer. Das wäre mir wichtig. Dann wäre wichtig, wenn es losgeht, eine Bauleistungsversicherung. Eine Bauleistungsversicherung ist nichts anderes, als dass alle Leistungen, die sie so erbracht haben, die aber wodurch auch immer, teilweise auch durch Diebstahl zum Beispiel, sie bauen gerade neue Fenster ein. So, irgendwer findet das nicht lustig und über Nacht, sie sind im Urlaub, besuchen Freunde, ne, und sie sind unterwegs und dann kommt einer, baut die Fenster aus. Wir brauchen bloß einen Blaumann anhaben, alle denken, das ist normal.
Das ist bei Christoph auch passiert.
Ja, bei Christoph.
Ja, und stimmt, mit unserer Tür ist das passiert. Wir hatten ja eine Tür aus der Originalzeit, also eine Barocktür, ne? Die ist verschwunden vor 2-3 Jahren. Und das waren Männer im Blaumann. Und die sind dann noch angesprochen worden. Was machen sie denn da? Wir sichern diese Tür.
Für uns.
Und die Frage ist ja, gibt es jemanden, der das beauftragt hat? Weil das plausibel kann das sein. Das ist ja ganz klar. Also wenn Sie sich das Gebäude angucken, wenn ich ein Kind wäre und da wäre nur eine Holztür, ich wäre schon drin. 100 Pro. Mhm. Ich hätte das wäre der beste Abenteuerspielplatz und ich habe früher sowas nur gemacht. Dass es vielleicht sogar so war, haben die denn auch die Eisentür eingebaut?
Ja, ja.
Weiß ich nicht, ob die eine?
Ja, das eine ausgebaut, das andere ein. Darum hat sich auch keiner Gedanken gemacht.
Und dann würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen, dass keiner, der die Tür einfach klaut, in eine Eisentür einbaut. Der nimmt die mit und fährt los und sagt, wir kommen gleich wieder. Und kommt nie wieder. Das ist von irgendwem beauftragt worden und keiner wird es gewesen sein. 100 Euro.
Dann müssen wir doch mal nachforschen. Der Besitzer wollte noch mal, hatte da so eine Idee, den er eventuell beauftragt hat. Eventuell. Aber ist ja auch schon
Na gut. Weil eine Barocktür ist nämlich nicht billig.
Aber eine Eisentür auch nicht. Und wenn ich der Dieb wäre und ich kriege die Barocktür und ich muss nicht unbedingt dafür eine Eisentür hergeben, gebe ich die auch nicht her. Warum?
Ja, das stimmt, dann will ich es auch wieder. Das hat auch eine gewisse Rolle. Also vielleicht sollten wir da doch mal nachforschen.
Ja.
Okay, das heißt, wie verbleiben wir denn jetzt? Sie kümmern sich, weil wir sind dankbar, dass Sie sich kümmern. Wir können sehr gut abgeben und melden sich bei uns.
Stell immer eine Person zwischen dich und dein Problem.
Ja, genau.
Nein, das mache ich gerne, gar keine Frage. Na klar.
Cool.
Ich würde jetzt klären, wie wir die Übergangszeit für beide Seiten gut über die Runden kriegen.
Mhm.
Die Lösung für danach ist relativ simpel. Feuerrohbau fertig aus. Das ist nicht schlimm. Eine Bauleistung, wenn es losgeht, und eine Bauherrenhaftpflicht, wenn es losgeht. Vorher nicht, muss nicht sein. Grundsätzlich weiß ich ja, dass Sie jetzt schon drin
wursteln.
Mhm. Ja? Und ohne das jetzt falsch zu verstehen, das ist grundsätzlich aber auch erstmal kein Bauvorhaben.
Ja, das war irgendwie sehr erhellend, finde ich, mit der Versicherung, gegen was man sich alles versichern kann. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Eine Sache, da kannst du dich eigentlich nicht gegen versichern, und das ist jetzt ein bisschen ernsthaft, das ist der Krieg. Ne?
Ja.
Wir haben ja jetzt seit ein paar Tagen den Krieg in der Ukraine, was mich doch sehr beschäftigt, ehrlich gesagt.
Ja, mich ehrlich gesagt auch.
Das ist schon eine Zeitenwende und ich hätte das nicht gedacht. Also irgendwie habe ich mich so ein bisschen so darauf ausgeruht, dass ich gedacht habe, wir leben so in der längsten Friedensphase in Europa.
Und das bleibt für immer so.
Und das, ja, das.
Oder zumindest so lange, dass wir es halt gar nicht mehr miterleben, wenn wir eines Tages mal tot sind. In ein paar hundert Jahren gibt es hier vielleicht mal wieder Krieg oder so.
Ja, und jetzt müssen wir gerade feststellen, das ist überhaupt nicht sicher, ne?
Ja.
Also wie viele Menschen sind da jetzt gerade in der Ukraine, die auf der Flucht sind und die ihr Haus zurücklassen müssen?
Mhm.
Und dagegen kannst du dich halt nicht versichern, ja. Das ist halt.
Ja, das ist Kacke. Also, Kacke. Ich meine, die Wahrheit ist ja auch, es gibt einfach keine Sicherheit. Ich meine, wir sind immer bestrebt danach, alles so sicher wie möglich zu machen. Also ich bin gerade dabei und versuche natürlich, meinen befristeten Arbeitsvertrag umzuwandeln, indem ich mich auf eine unbefristete Stelle bewerbe, weil ich mir einbilde, dann habe ich mehr Sicherheit. Dann habe ich ein geregeltes Einkommen und das ist unbefristet, das heißt für immer. Das heißt aber ja nicht, wenn jetzt eine Weltwirtschaftskrise kommt und einfach irgendwie kein Geld mehr da ist, dass ich dann auf ewig das Geld bekomme. Ja. Oder ja, jetzt mit dem Krieg, das ist irgendwie so schnell passiert. Mhm. Und irgendwie auch vorhersehbar, weil, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt.
Hinterher ist es vorhersehbar, aber vorher denkt man das nicht. Ne?
Nein, man hofft immer irgendwie oder macht die Augen zu. Aber schauen wir uns die Weltgeschichte an. Früher oder später sind ja immer alle Hochkulturen irgendwie untergegangen. Ne? Mhm. Und kann man sich an drei Fingern abzählen, dass es früher oder später natürlich auch unsere hochaktuelle, ich sage jetzt mal Hochkultur in Anführungsstrichen, weil ich möchte das auch nicht als anmaßend sehen, aber also das klingt jetzt so anmaßend, aber ja, wir werden halt früher oder später untergehen. Punkt.
Hoffentlich kriegen wir unseren Hausbau bis dahin noch fertig.
Das wäre schön, ja. Ja. Das Haus hat ja immerhin schon mal 200 Jahre ausgehalten, ne?
Ja.
Relativ unbeschadet.
Das ist interessant, was dieses Haus schon durch hat. Ich meine, das ist gebaut 1796, 97, ne? Und da musst du dir überlegen, kurz danach, also Anfang des 19. Jahrhunderts, so, ich hab's nicht ganz im Kopf, aber so zwischen 1805, 1812, so ungefähr, ja, ist Napoleon hier einmal durchgezogen, einmal vom Westen nach Osten und dann wieder zurück von Osten nach Westen, ja. Und das Haus war ja bis, oder dieses ganze Gebiet hier, Lötz, war ja bis 1815 noch schwedisch. Also erst 1815 ist das zu Preußen gekommen, allerdings zum Glück ohne Krieg, sondern das war, ist dann einfach neu geregelt worden mit dem im Wiener Kongress, als Europa neu aufgeteilt wurde, ne? Und da ist das dann nach Jahrhunderten schwedisch sein, ist das mit mal preußisch geworden hier.
Aber davor waren sie doch auch, was waren sie
davor
dann,
bevor waren sie schwedisch? Und die Peene war der Grenzfluss.
Vor der schwedischen Zeit waren sie, was waren da?
Was weiß ich, irgend so ein Herzogtum oder irgend so ein Gedöns, irgendwie waren sich, also da müsste ich jetzt auch nachlesen. Also damals gab es ja nicht Deutschland, in dem Sinne gab es ja nicht. Ne?
Ach,
also
ja, stimmt,
es war
ja
so eine kleine Staaterei. So
Fürstentümer.
Es gab doch hier so ein Schloss auch, was dann niedergebrannt ist. Also es war irgend so ein komisches Herzogtum, keine Ahnung. Aber jedenfalls war es dann ganz lange schwedisch. Ich glaube,
Sophia Hedwig hieß die nicht, Sophia Hedwig oder Sophie Hedwig, lalala.
Ja. Ich glaube, seit dem 30-jährigen Krieg war das hier schwedisch. Und die Peene war der Grenzfluss. Also das war hier eine Grenzstadt, kann man sich kaum noch vorstellen.
Also wir waren schwedisch und auf der anderen Seite war dann preußisch,
oder wie? Ja, Sophienhof war Preußen, ja, genau.
Ah, okay.
Und dann wurde das alles preußisch hier, ne? Naja, und dann die großen Einschnitte, ne? Erster Weltkrieg. Du erinnerst dich, wir haben ja neulich mal dieses Kriegerdenkmal hier gefunden, als wir uns gesagt haben, Mensch, hier ist so ein Park, den müssen wir uns jetzt auch mal angucken. Und dann haben wir dieses Kriegerdenkmal gefunden, wo also auch zumindest so Dutzende junge Männer aus Lötz ihr Leben gelassen haben in diesem sinnlosen Ersten Weltkrieg. Ja?
Ja, ja.
Und auf dem Denkmal auch immer noch als Patrioten gefeiert werden. Dabei sind sie eigentlich Opfer, wenn du so willst. Ne? Opfer eines völlig schwachsinnigen Krieges. Das ist übrigens, fällt mir bei der Gelegenheit ein, wir sollten mal, aber was wir alles sollten. Aber eigentlich müsste man sich mal um dieses Denkmal kümmern und müsste das mal so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, also in die Gegenwart holen, ja. Also
das stimmt, es verfällt jetzt gerade, ne? Es ist ja Erster und Zweiter Weltkrieg, also das ist so rund angelegt. Ja. Auf der einen Seite ist der Erste Weltkrieg, auf der anderen Seite, ja, im Kreis ist der Zweite Weltkrieg. Hoffen wir nicht, dass wir dann irgendwann noch den Dritten Weltkrieg einsetzen.
Nicht, ja. Na, und dann ist da auch noch das Ehrenmal für die gefallenen sowjetischen Soldaten, das gibt's auch noch, ne? Mhm. Lötz wurde ja zum Glück friedlich übergeben, weil es gab hier einen Pfarrer, den Karl Winter, ich glaube Karl Winter hieß, auf jeden Fall hieß er Winter, der den Nazis gesagt hat, komm, zieht ab, wir wollen hier einfach diesen Ort friedlich übergeben, und die haben das dann auch gemacht. Also der Bürgermeister Goch, das war ein Nazi, der ist dann mit seinen Leuten abgezogen und dann ist der Pfarrer mit einer weißen Fahne, also so ist zumindest die Legende, oder mit einem Bettlaken, ist der den sowjetischen Truppen entgegengetreten und dann ist Lötz friedlich übergeben worden, ohne dass eine Bombe fiel. Ja. Und ein paar Kilometer weiter in Termin ist das ja ganz anders gewesen. Kennst du die Geschichte von Termin?
Ja, aber nur ganz rudimentär. Ich weiß nur, dass da irgendwie über 1000 Menschen den Freitod gewählt haben. Ne?
Ja, Freitod ist, finde ich, nicht ganz der faire Begriff. Also im Grunde ist das so, Termin war ein richtig braunes Nest. Also die haben 1933, als die letzte freie Wahl war, hat da die NSDAP über 50% gehabt in der Wahl. Ich glaube 57% oder so. Und also das war wirklich hier das braune Nest, kannst du nicht anders sagen, ja. Und dann haben die natürlich das Schlottern gekriegt im März 45 und dann gab es da tatsächlich dieses Ereignis, wo sich mindestens 900, wahrscheinlich aber vielleicht sogar ein paar tausend Menschen das Leben genommen haben.
Paar tausend, also über
tausend auf jeden Fall. Ja. Und Freitod ist insofern, finde ich, ein bisschen irreführend, weil es waren sehr viele Kinder dabei. Das heißt, ja. Mütter und auch Väter, aber vor allen Dingen Mütter, haben in Panik ihre Kinder ermordet. Und da finde ich, ist Freitod eigentlich nicht der richtige Begriff. Da muss man auch das Wort Mord eigentlich anführen, ja. Das ist schon irgendwie Wahnsinn. Und,
erweiterter Selbstmord ist das dann, glaube ich, im Fachjargon.
Okay, erweiterter Selbstmord. Naja, und jedenfalls, Termin ist dann ja von der Roten Armee bombardiert worden und wirklich in Schutt und Asche gelegt worden.
Erweiterter Suizid, und das ist, glaube ich, das Richtige.
Das sieht man der Stadt auch heute noch an, finde ich. Ne? Also das ist eine schwere Bürde. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwenkt. Also ich wollte einfach sagen, unser Haus, ja, was das schon erlebt hat, Wahnsinn.
Und ist
es
stehen geblieben.
Noch.
Ja. Und dann ist, das ist ja auch irgendwie bezeichnend, ne? Also es hat eine total bewegte Geschichte hinter sich und alles irgendwie mitgemacht und alles überlebt. Und jetzt ist es irgendwie im Stillstand seit 20 Jahren, also steht leer und ist überhaupt nicht mehr belebt. Und dann quasi ist das wie so eine Art Todesstoß. Könnte man jetzt auch aufs Leben übertragen, auf die Menschen, ne? Wenn du an das Alter denkst, wenn Menschen immer ins Alter kommen und dann irgendwie aber im Stillstand sind.
Ja, aber wir schließen das Haus jetzt ans Beatmungsgerät an.
Beatmungsgerät, wir reanimieren
das. Ich habe übrigens neulich Leben im Haus gesehen. Ich weiß nicht, habe ich dir das erzählt? Und zwar, ich komme rein und dieser letzte Sturm, der, glaube ich, Nadja hieß, der hat uns ja hinten die Tür zerfetzt irgendwie zum Hof. Die hat er aus den Angeln gehoben und sie ist zerbrochen. Also die Tür, die zerbricht, das spricht auch schon Bände, ne? Über den Zustand. Und also ich komme rein und gucke durch die zerbrochene Tür und da guckt mich eine Katze an.
Und huscht weg, oder wie?
Und huscht weg, ja, genau. Da hat sich eine Katze im Haus mal umgeschaut, ja.
Ja, kann sie ja mal machen. Ja,
du meinst, da haben wir keine Mäuse.
Ist jetzt auch gar nichts mehr zu holen, ne? Wir haben als wir aufgeräumt haben, waren ja auch die ein oder anderen Tierexkremente und Knochenreste und sowas alles am Boden. Aber seitdem wir das aufgeräumt haben, ist da nichts mehr an neuen Exkrementen hinzugekommen.
Nein, da ist auch nichts mehr zu holen. Da gibt es ja nicht mal mehr Holzwürmer, glaube ich. Da gibt es nichts.
Ja, hoffentlich gibt es keine Holzwürmer.
Ja, genau.
Das wäre gut in dem Fall.
Ja. Aber das Schöne ist, wir hatten neulich auch Besuch. Und zwar war da der...
Stichwort Geschichte des Hauses.
Stichwort Geschichte des Hauses, genau. Und zwar war der Stadtarchäologe da, mit dem wir auch schon so in Kontakt waren, der auch ein tolles Buch geschrieben hat über die Geschichte von Lötz.
Bauhistorie von Lötz.
Das ist der Thorsten Rütz. Der ist... Stadtarchäologe, ne? Heißt der Begriff.
Das klingt ich glaub, so ein bisschen.
Bauarchäologe? Okay, ja. Also fand ich einen spannenden.
Und den haben
Begriff.
Den haben wir kennengelernt, eigentlich über drei Ecken, weil wir haben noch mal von meinem alten Arbeitgeber, ich hole jetzt kurz aus, weil ich finde das eine lustige
jetzt
Geschichte.
Kann ich einen Schluck Kaffee trinken, weil du holst jetzt aus.
Aber Kaffee ist das Stichwort. Ja, wir haben von meinem alten Arbeitgeber, eigentlich ist es der alte Kooperationspartner, die haben mir zum Abschied. Ein, wie heißt das hier? Barista-Kurs geschenkt.
Barista-Kurs.
Genau, und den haben wir gemacht und den hatten sie uns geschenkt hier für Norddeutschland in Rostock. Da sind wir nach Rostock gefahren und haben den Barista-Kurs gemacht. Und da haben wir Katrin und ihre Schwester war, glaube ich, mit dabei kennengelernt. Mhm. Und wir haben dann im Gespräch festgestellt, also erstens, dass Katrin selbst eigentlich gar keinen Kaffee mag.
Und ja, Teetrinkerin.
Genau, und sie den Barista-Kurs aber deswegen gebucht hat, weil sie nämlich den Plan hat, einen Café zu eröffnen.
In einem alten Haus,
das sie gekauft hat. In einem alten Haus, genau.
Mit ihrem Mann Mario.
Richtig. Und dann haben wir irgendwie im weiteren Gesprächsverlauf festgestellt, dass wir uns erstens total sympathisch finden, so gegenseitig irgendwie so. Und dass sie auch lustigerweise die gleiche Architektin haben wie wir für ihr Bauvorhaben. Und die wohnen gar nicht so weit weg von uns. Also sie wohnen in Greifswald und in der Nähe von Greifswald haben sie dieses alte Haus gekauft. Mhm. Genau. Und über Mario wiederum, der total interessiert ist an Geschichte. Ich glaube, er ist sogar Geschichtslehrer. Ich muss jetzt lügen.
Ja, ja.
Geschichtslehrer. Und das ist sozusagen das Steckenpferd, was du mit Mario teilst. Und über den wiederum haben wir dann den Bauarchäologen kennengelernt. Und der hat die Connection gemacht. Und genau, und dann seid ihr da alle durchs Haus gestapft. Ich war am Anfang noch mit dabei, musste dann weg. Mhm. Und das hast du jetzt hier mit aufgenommen. Ne? Da hören wir mal rein.
Genau, warte mal, bevor wir da reinhören. Ach so. Der Thorsten Rütz, der Bauarchäologe, der hatte mir ja vorher auch mal seine Unterlagen geschickt, was er alles über das Haus weiß. Und das habe ich jetzt hier mal aufgeschlagen im Laptop. Also das Haus ist 1797 gebaut worden von einem Kaufmann Gäbel. Dann war es ganz lange, haben da Kaufleute gewohnt in dem Haus. Und wir haben dann in dem, was wir gleich hören werden, auch im Haus geguckt, ob es Spuren gibt, ob da mal ein Laden war oder ob die da nur gewohnt haben. Das werden wir dann gleich hören. Dann hat er zwischendurch aber auch mal ein Kreisrichter drin gewohnt, nämlich 1822, der Kreisrichter Hagemeister. Und dann ist das Ganze wieder an Kaufleute gegangen bis in die 30er Jahre hinein. Und es gibt aus der Bauzeit, also von 1797, gibt es eine kleine Beschreibung im Bauregister der Stadt Lötz, das in Greifswald im Archiv liegt. Und da ist beschrieben ein gewölbter Keller.
Der ist immer noch da.
Da müssen wir mal einmal die Woche Wasser abpumpen, weil da immer irgendwie Wasser nachkommt, warum auch immer. Und dann ist hier beschrieben, eine Diele 10 Fuß breit, das daran gelegene Zimmer ist 35 Fuß lang und 12 Fuß breit. Das Kontor ist 7 Fuß breit. Also Kontor ist ja schon mal ein Hinweis darauf, dass es zumindest ein Büro da gab, ne? 7 Fuß breit, 18 Fuß lang. Davor befindet sich die Kopistenstube. Also das heißt, da ist auf jeden Fall schon mal gearbeitet worden, nicht nur gewohnt worden. Hm. Und dann kommt die schöne Bezeichnung, im oberen Stockwerk ist ein Saal.
Darum sagen wir auch immer, also den haben wir ja auch freigelegt, den Saal.
Genau. Und der Saal, das hören wir auch, wir werden uns nachher den Saal angucken, der ist jetzt also für unsere Verhältnisse oder so, was wir uns vorstellen, dann im Saal, würde ich sagen, das ist kein Saal, das ist ein größerer Raum. Aber das ist ja ein Fachwerkhaus und die haben tatsächlich da ganz interessant versucht, alles rauszuholen, was an Größe irgendwie nur möglich ist mit Fachwerk, ohne dass man einen Stempel in die Mitte setzt.
Also die Wahrheit ist, dass der Bauherr 1796 eigentlich ein ziemlicher Angeber war und gesagt hat, scheißegal, was das kostet, baut mir das größte und schönste Ding, was ihr machen könnt.
Genau, und der Gesamtpreis des Hauses war nämlich 1020 Taler und das war damals irre viel Geld.
Ja, das glaube ich.
1020 Taler war, also da warst du Dagobert Duck. Der Dagobert Duck von Lötz.
Ungefähr das Zehnfache haben wir jetzt heute bezahlt, so.
Ja, genau. Na gut, also dann gehen wir mal mit den Zweien durchs Haus. Dieses Fenster, das hier vorne ist, ne, das ist ja so richtig alt noch. Das ist so, weiß ich nicht, für eine Concierge oder was, oder wofür ist das gedacht?
Nein, nein, das sind die, haben im Grunde alle Häuser in den Bereich der Wohnräume, denn im Winter muss man dann die Tür nicht aufmachen, sondern man sieht, wer reinkommt.
Ah.
Ohne die Tür aufmachen zu müssen und damit Wärme zu verlieren.
Toll.
Und das gibt es nicht nur bei Kontoren, sondern ganz, bei ganz normalen Wohnstuben.
Aha.
Bis ins 19. Jahrhundert. Die sogenannten Kickfenster, so nennen wir das.
Oder Kickfenster.
So Kickfenster.
So, mhm. so. Ja.
Die werden original sein, ne? Wahrscheinlich.
Ja, häufig sind die auch wiederverwendet, weil man das Material war, Metall war wertvoll und hat man dann auch auf jüngeren Fenstern immer wieder draufgepackt, solange die Winkel in Ordnung waren. Mhm. Und die sind ja in Ordnung, in der Regel.
Dieser Terrazzo-Boden hier, von wann ist denn der eigentlich? Hier ist noch so ein Muster.
Ich denke mal, um 1900 erst.
1900.
Aber die Türen sind noch die originalen.
Echt jetzt? Mal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Klassische Vierfüllungstür. Die Farbe natürlich nicht, diese sogenannte Bierlasur nicht, aber da sind die originalen. Auch mit den Steckangeln, denke ich mal.
Also das heißt, die sind wirklich auch erhaltenswert, ja?
Ja, na sehr,
klar. Ja, war mir nicht so klar, also weil ich fand ganz die so ein bisschen...
Greifswald ist auch ein bisschen größer. Diese Vierfüllungstüren sind ganz typisch für den Greifswalder Klassizismus. Was anders ist, ist dieser leichte Schwung, der ist eigentlich noch barock. Also diese Barocktüren haben, wow, während die klassizistischen Türen haben so Kanneluren, so wie eingelegte Stäbe in,
ja,
und Eckplatten oben drin. Das ist sozusagen antikisch, oder der Antike abgeguckt. Das gibt es jetzt hier noch nicht, aber es ist ja auch ein bisschen älter.
Ja.
Ein paar Jahre vor 1800.
Ja.
Sonst muss man sich wundern, dass die Moden doch relativ zügig auch die kleinen Städte erreichen. Es ist also nicht so, dass diese Nester abgehängt sind, sondern das neue Schick kommt auch relativ schnell in den kleinen Städten an.
Mhm. Cool. Ja, und das ist die Tür, ne, Mario, von der du meintest,
ja,
die könnte...
Müssen wir mal ausmessen, es kann sein, dass es die originale Haustür ist.
Das wäre natürlich fantastisch, dann könnte man wirklich überlegen, ob man einfach die Frauen wieder einsetzt.
Ja.
Kann man hier keinen Zollstock dabei hier? Haben wir einen Zollstock hier?
Nein, leider nicht. Ich
habe natürlich auch keinen mit.
Ja, aber das können wir mal machen.
Du hast natürlich auch, also die Valenz hat eigentlich immer unser ganzes Werkzeug mittlerweile auf alle Gebäude verteilt, aber ausgerechnet das, was
man braucht. Ausgerechnet hier ist kein Zollstock.
Nein.
Tut mir leid.
Und hier sind auch die Rahmen, ist dann auch das, was du eben sagtest, ne?
So ein Blendrahmen, der könnte auch umgearbeitet sein hier für die Funktion als Windfang.
Ja.
Die Frage ist ja sowieso, warum ist hier der Windfang? War hier vorne irgendwas Öffentliches drin?
Na, vermutlich ja. Also ich habe das Gefühl, dass da ein Laden drin gewesen sein könnte.
Wir können ja mal
reingehen, weil es ist... Oh, guck mal hier übrigens den Fußboden hier, den liebe ich. Weil man so einfach wirklich so spürt, wie hier das Leben so durchgegangen ist, ne? Hier so besonders. Das
sind sicherlich die alten quadratischen Bodenfliesen.
Ja.
Aber die gibt es natürlich seit dem 17. Jahrhundert spätestens und dann bis ins 19. Aber es ist natürlich schön, man sieht ja, dass sie schon abgelaufen sind. Mhm.
Und guck
mal hier, von was schätzt du, von wann ist das denn eigentlich, diese Bemalung da?
Diese Wandmalerei.
Na, 1910, 20,
ja, denke ich mal. Ja, hatte ich auch gedacht, die ist noch nicht so alt.
Nee, das... Mindestens
das ist die schön,
erste Schicht, das ist die zweite Schicht. Zwei Tapetenschichten sind ja drauf.
Die sieht aus wie von Harald Glöckler, finde ich. Aber irgendwie auch schön.
So, und der Art werden wir es auch wieder machen, ne?
Ja.
Die wiederholen auch alle nur, was schon mal war.
Und hier habe ich, aber da muss man ganz vorsichtig sein, hier habe ich zum Beispiel ein bisschen Makulatur gerettet. Das ist eine Zeitung von 1906 oder 7. Die will ich mal so dann irgendwie einrahmen oder sowas.
Welche Zeitung ist das?
Das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Beilage zum Stettiner Abendblatt. Abendpost. Stettiner Abendpost. Die Stettiner Abendpost.
Ja, toll.
Ja.
Mhm. Ursprünglich gibt es eine Verbindung. Die frühen Läden sind ja sozusagen ganz kleine, verglaste Ausbauten an den Fenstern. Gibt es heute gar nicht mehr.
Ach
so. Die haben also keine großen Schaufenster, es gab ja noch keine Stahlträger. Oder die kommen erst mit der Eisenbahn, kommen ja die ersten Stahlträger überhaupt. Die Eisenbahnschienen sind quasi die ersten Stahlträger, die man dann auch verwendet.
Aha.
Und damit die Schaufenster.
Und damit die Schaufenster nachher, langsam werden sie immer größer. Auch das Glas ist ja teuer und muss erstmal so produziert werden auf große Fläche. Und die...
Das war die Haustür.
Oh Gott.
Der Wind.
Ja.
Ja.
Hier haben wir Reste von,
ja,
von der Treppe hoch, die Treppengeländer.
Genau, die ist doch genau oben im Dachgeschoss, ne?
Mhm.
Noch erhalten, ja.
Mhm.
Passt sehr gut zum Klassizismus.
Ne? Und hier ist noch so eine Wandpaneele, die ich auch nicht einordnen kann, aus Holz offensichtlich. Ach, ist das bemalt?
Es sind mehrere Farbschichten zumindest.
Farbschicht, muss man mal sehen, ob das bemalt ist.
Das ist blau hier.
Ja. könnte sein, dass da Füllungen draufgemalt sind, irgendwas in dieser Art. Also die den plastischen Eindruck erwecken, als wenn das sozusagen plastische Füllungen wären.
Ich finde, das spricht auch vielleicht dafür, dass hier mal ein Laden war, weil warum sollte man sonst sowas machen?
Oder? Ja, das gehört zum Wohnkomfort der Zeit. Ja. Auch im 18. Jahrhundert schon Paneele. Wenn man die gegenhaut oder irgendwie, dann fällt nicht der Putz ab. Leichter Putz, der würde irgendwann sich nur abnutzen, deshalb Paneele. Ich finde, das gehört schon zum Standard.
Hier sieht man leider den Spalt.
Oh ja, ja.
Und diese Wand existiert nicht mehr, die ganze Wand hier. Ne?
Das sieht doch aus wie die Küche. Das ist ja auch zum Schluss die Küche gewesen. Hier ist ja schon mal der. Das ist der Aufsatz. Hier ging wahrscheinlich die Glocke hoch. Irgendwie. Oder es gab hier eine Mini-Küche in die Richtung, je nachdem. Das sieht man erst, wenn. Auch die typischen Farben für Küchen im 19. Jahrhundert ist nämlich Rottöne ohne Ende. Ja. Sieht man schon mal.
Das ist wie bei uns im Haus.
Ja, ja, genau. Passt ja. Und dann muss es hier eine Glocke gegeben haben.
Was ist eine Glocke?
Na, so eine Herdglocke. Eine offene Glocke, wie eine Dunstabzugshaube.
Aber dann vielleicht eher in der Ecke, oder?
Nein. Mit dem Aufsatz würde ich sagen, hier? Eher hier.
Interessant.
Dann wird hier auch der Mauer der Herd gestanden.
Aber dann kann ja hier keine Tür gewesen sein.
Nö, die ist ja auch später.
Oder? Ja. Die Glocke kann sich über den ganzen Raum hier erstreckt haben.
Aha.
Da kann durchaus drunter eine Tür, aber normalerweise ist natürlich keine Tür drunter.
Naja, gut, es ist ja da vorne noch eine Tür. Vielleicht hat man die später eingesetzt und man ist ja trotzdem von vorne.
Oder dass es gibt keine Verbindung gab zwischen den beiden Räumen.
Pech schwarz hier.
Ja, ja.
Also hier kann so ein gemauerter Herd gestanden haben, genau in dem Bereich. Also ja. Die Tür wirklich später reingekommen ist dann.
Das wird man alles, die Deckenbalken sind natürlich da. Normalerweise gibt es einen Wechsel für Decken. Aber gut, das wird man sehen. Vielleicht war das ja auch kleiner. Ja. Hier wird ja noch einiges zu sehen sein dann, parallel zur Sanierung.
Ist ja doch noch eine Menge erhalten.
Ja, ja, na, was einfach nur immer wieder überstrichen wurde und nicht grundsätzlich was verändert wurde.
Guck mal, hier zum Beispiel ist auch interessant, ne? Dieses hellblaue da, dieses Muster.
Ja, das ist natürlich dann typisch zweite Hälfte 19. Jahrhundert.
Man sieht ja auch noch so irgendwie so eine Ahnung von irgendeiner Bemalung, ne? Also das war auch mal anders.
Ja, muss ich in Lötz erstmal gucken, wie die. Ich glaube, die haben relativ viel mit Lehm gemacht. Kalk ist ja teuer und muss importiert werden. Wir haben ja, gibt hier keinen natürlichen Kalkvorkommen. Das, in den großen Hansestädten kam der Kalk, sind praktisch die Kalksteinplatten aus Gotland oder aus Öland. Die hat man rangebracht und dann gebrannt und zu Mörtel verarbeitet und auch zu Putz. Mhm. Und in den Landstädten ist dann viel mehr Lehm verwendet worden, weil der ist natürlich, und den kann man überall abbauen.
Das ist ein Lehmputz hier, guck mal.
Ja, ja, gibt's auch.
Da ist aber noch eine Kalktönche, guck mal.
Also noch was Älteres drunter, ne? Ja. Und hier sieht man ja auch, na gut, das ist, muss jetzt nicht alt sein, hier ist ja eine Gliederung zu sehen, da ist ja was aufgemalt.
Ja.
Ne, auf die.
Ja.
Und wie gesagt, diese gerundeten Decken sind auch sehr typisch, im Barock schon, aber auch für den Klassizismus.
Und dieses Aufgemalte, muss man sich das richtig bunt vorstellen? Oder
das werden,
wie war das
gewesen? Das wird man ja sehen, wenn hier mal freigelegt wird. Das ist ja vermutlich nur die letzte Fassung. Da gibt es ja sicherlich noch ein paar mehr, die da drunter liegen.
Da müssen wir dann auch Fachleute ranlassen.
Das wäre toll,
ja.
Also das, sagen wir so, es wäre ein bisschen schlau, wenn sie wenn was rauskommen soll zum Haus, dann würde ich einen Restaurator um die holen.
Das hatte auch der Herr Dr. Schirmer gesagt, dass wir das beantragen und beauftragen können, dass wir da Unterstützung bekommen.
Und da gibt es sicherlich Förderung, klar. Die sind ja auch nicht billig. Aber es ist natürlich eine Riesenaufgabe.
Ja.
Gut, okay, ich kenne so eine Häuser ja. Also da haben wir ständig auch in richtigen Ruinen zu tun. Aber klar.
Ich weiß nicht, also wie gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an und gucken mal, wie weit wir kommen.
Ja.
Ja, am Ende, als wir dann durch waren durchs Haus, da war es auch schon ziemlich dunkel. Zum Glück hatten wir so ein bisschen unsere Handy-Taschenlampen-Funzel dabei. Und mir ist mal wieder klar geworden, also Antje, das Erste, was wir uns anschaffen müssen, jetzt, wo das Haus ja jetzt wirklich uns gehört, ist Strom. Wir brauchen diesen Strom, damit wir
damit wir Licht, haben
Licht können. Machen können. Ja.
Gibt es nicht so einen Spruch auch, und abends mit Beleuchtung?
Nee, was soll denn das sein?
Na, das ist irgendwie
das ist
so.
Aus der Erfindung, als Strom erfunden wurde aus der Zeit?
Nein, ich weiß gar nicht. Das ist irgendwie so. Das ist, glaube ich, aus der Anti-Witz-Szene.
Ach so.
Kennst du so Anti-Witze?
Ja, nee, kenne ich nur. Treffen sich zwei Jäger und einer ist tot oder
beide
so.
Beide tot.
Bescheuerten Witze. Haha.
Nein, das ist so. Geht ein Jäger in den Wald, sind die Bäume weg oder sowas in der Art.
glaube, das sind so Anti-Witze. Mhm. Und abends mit Beleuchtung ist dann aber die Ergänzung.
Okay.
Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Naja. Ja, auf jeden Fall, wir brauchen Strom.
Wir brauchen Strom. Wir müssen uns diesen Baustrom, den müssen wir uns besorgen, glaube ich, damit wir Strom machen können. Ich habe aber keine Ahnung, wie das geht. Das
ich
müssen
auch
wir googeln, das Problem.
Ja.
Und da brauchen wir auch so einen Baustromkasten. Ich hoffe, das ist nicht so teuer. Oder man kriegt den vielleicht bei eBay oder geborgt.
Ich glaube, man kann sich den hier so, man kriegt den dann von der Firma, mit der man da zusammenarbeitet, dann auch gestellt. Aber das kostet natürlich alles Geld. Ne?
Ja, also ich werde einfach mal bei eBay, werde ich mir schon mal irgendwie Strom hier, wie heißt das?
Baustromkasten.
Oh, geiles Wort. Baustromkasten einrichten, um mal zu gucken, was das da so kostet.
Nur mal gucken. Wir hatten ja auch schon wieder so kleine Diskussionen, als wir im Auto gefahren sind, weil du nur mal so guckenmäßig schon wieder auf eBay unterwegs bist, wo ich denke,
weißt du... Da gab es einen Briefkasten aus der Jugendstilzeit. Der ist, glaube ich, in 2 Stunden ist der durch.
Ich möchte dich mal ganz kurz erinnern.
Ja.
Wir haben uns ja in der letzten Folge auch nackt gemacht und gesagt, dass wir gerade ein Cashflow-Problem haben.
Ja, das ist aber vorbei. Das Cashflow-Problem ist vorbei.
Ja, das ist total schön. Aber ich finde, wir können auch mal irgendwie ein bisschen auf die Bremse treten. Jetzt stehen ja jetzt auch schon Möbel im Haus. Ich glaube, das hatten wir auch schon erzählt in der letzten Folge.
Ja, das hat sich so ergeben, weil meine Tochter wollte Möbel loswerden. Schöne Jugendstil-Möbel. Die stehen da jetzt schon drin. Es sieht auch ein bisschen lächerlich aus, glaube ich, dass ein Haus, was noch totales Wrack ist, dass da schon Möbel drin stehen.
Ja, und die Wahrheit ist ja, ich habe ja auch noch 1000 Möbel überall rumstehen. Also wir haben überall gefühlt Sachen deponiert. Wir haben uns jetzt letztens auch darüber unterhalten, dass wir wirklich mal die... vielleicht auch die Berliner Wohnung, deine Bürowohnung auflösen müssen.
Ja.
Haben wir noch mehr Möbel.
Also, und es gibt noch die Küche von deiner Großoma, Tante oder was das ist,
meine
aus Norddeutschland. Die wir
Küche
auch noch abholen
meiner
müssen.
Ja.
Also eigentlich ist das Haus schon wieder voll mit
das
Möbeln.
Das ist übervoll. Und du guckst immer noch auf eBay, was man noch alles so
ja,
kriegen könnte.
Ja, aber das
könnte.
War ein
also
Briefkasten,
das ist einfach,
ein originaler
Jugendstil-Briefkasten.
Das treibt
mich in den Wahnsinn. Oh. In den Wahnsinn treibt mich das.
Ist ja gut.
Es war ja nicht nur ein Jugendstil-Briefkasten, sondern es war ja auch noch eine Barockkommode.
Ja.
Und dann hattest du noch einen Spiegel.
War beides sehr schön.
Und dann hattest du noch irgendwie Kunst.
Ich habe auch nur geguckt.
Ja, ja.
Und wollte deine Meinung wissen.
Ich habe irgendwie immer so Albträume. Ich habe da nicht so das Vertrauen in dich, weil ich habe dann immer Angst, dass du dann ausrutschst mit deinen Fingern. Und dann hast du es aus Versehen sofort gekauft.
Oh, eine 0 zu viel dran oder
ja.
so.
Oh, echt, das treibt mich in den Wahnsinn. Weil du ja auch sonst dich öfter mal verklickst auf deinem Smartphone. Also das ist alles so, wo ich denke, Mann. Aber gut.
Na gut, in diesem Sinne, komm, lass uns diese Folge beenden.
Ja, wir gehen jetzt raus, aber weißt du, was mir beim letzten Mal gefehlt hat?
Ein Outro, haben wir noch gemacht.
Das Outro haben wir gemacht, aber mir hat dann gefehlt, dass nach dem Outro kam da nicht noch so der Hidden Track. Also ich mag ja immer gerne, wenn man dann ganz am Ende, für alle die noch bis zum Ende durchhalten, also bis zum bitteren Ende, dass dann immer noch mal so ein kleiner, weiß ich nicht... Bloopers oder wie das heißt.
Machen wir das heute wieder.
Okay. Also das, was schiefgegangen ist.
Ja. Vielen Dank, dass ihr die heutige Folge gehört habt. Immer zum Monatsersten gibt es die nächste Folge auf die Ohren, aber das wisst ihr ja.
Ja, genau. Und ihr wisst auch, dass wer mehr über das Hausprojekt erfahren möchte, dass man uns da jeweils bei Instagram oder Facebook unter kernsanierung-podcast finden kann.
Genau, und da sieht man dann auch mal Bilder vom Haus. Man hört nicht nur, man sieht dann auch mal Bilder.
Ja, da könnt ihr euch überzeugen.
Genau, und da könnt ihr natürlich auch eure Kommentare gerne da lassen.
Genau, und ihr könnt uns unterstützen, indem ihr diesen Podcast abonniert und ihn an eure Freunde weiterempfehlt. Oder man kann ihn zum Beispiel auch an einen Kfz-Mechaniker weiterempfehlen.
An Kfz-Mechaniker?
Dafür mir fiel jetzt spontan nichts Besseres ein. Also man kann, oder an den Bäcker seines Vertrauens.
Nein, lieber Handwerker, die wir brauchen.
Achso, ja, stimmt, das wäre jetzt logischer gewesen.
So reisende Zimmerleute zum Beispiel.
Ja, kann man die weiterempfehlen, ja.
Ja, ihr könnt uns auch ein Like da lassen oder eine Rezension auf eurer Podcast-Plattform, da freuen wir uns total.
Ja,
genau. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ah, das ist gefällt.
Das mit den Tschüss, haben wir das nicht schon letztes Mal scheiße gefunden?
Warum hast du das denn nicht geändert?
Ja,
ich
habe mich darum nicht gekümmert, weil ich ja gerade an diesem anderen Podcast arbeite.
Ja, ich habe übrigens in unserer Spotify-Playlist, die wir haben, daraufhin, nachdem wir mal nicht bei uns so beömmelt haben, habe ich Benjamin Blümchen und Hello Hallo Spencer da reingepackt und habe so lauter Songs dazu gepackt, die irgendwie zu unserer Folge passen.
Das willst du doch nicht hören, das hört doch keiner.
Nee, ich weiß auch gar nicht, was ich für diese Folge an Musik reinpacke. Mal gucken. Doch, ich glaube, wir haben einen weiteren. Auf,
oder nee, das hast du auch
das schon. Das habe ich auch schon drin, ja. Mir fällt schon noch was ein.
Okay.
Vielleicht Imagine von John Lennon passt jetzt, wegen Kriege und so.
Ja, Kacke. Ja. Oh Gott, Kriegskacke. Wozu sind Kriege da, von Udo Lindenberg? Kennst du noch?
Nein, kann ich auch mal reinpacken.
Ja, war meine Jugend. War ein schöner Antikriegssong.
Sing mal, Jens, du kannst gut singen.
Ich weiß nur noch dieses, wozu sind denn Kriege da? So ungefähr so mit der Intention von Udo, weißt du so?
Ja. Hat der nicht auch mal ein Konzert in der DDR gegeben?
Ja, ja, aber nur eins, irgendwie so eine Viertelstunde.
Wo er aber Schlagzeug gespielt
so.
Hat, ne? Weil er nicht singen durfte.
Achso, nee, das ist eine andere Anekdote.
Ach so.
Aber da hat er, und zwar, da war er mal verboten und er war aber privat in der DDR und zwar im Hotel unter den Linden, das gibt's heute nicht mehr. Und da hat Fritz ein Stumperband gespielt mit dem berühmten Achim Menzel.
Das ist der mit diesem Lockenkopf, ja, und genau, dem Schnäuzer, ne?
Genau. Und dann haben die Udo Lindenberg im Publikum entdeckt, dass der da privat ist und haben ihm zu Ehren irgendwas von ihm gespielt. Und dann hat sich Udo, der ja nicht singen durfte, hat sich dann ans Schlagzeug gesetzt. Und hat ganz Schlagzeug gespielt. Das gemacht. Hat ihm keiner verboten, ja. Genau.
Na gut, das war die Anekdote am Rande.
Jo.
Gut, dann gehen wir jetzt mal zu Annika und Rolando, hä?
Genau, ab zur Party. Party machen. Ja, hoffentlich gibt es auch was zu essen.
Und dann fährst du nach Hamburg.
Ins Studio.
Und dann gibt's die Massage mit Happy End oder so.
Ja, jawohl.